direkt aus Europa, Nummer 291, Seite B.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mein Kollege Jens Tönnesmann hat sich einmal umgehört, wie wichtig für den Einzelnen heute noch der Datenschutz ist.
Ja, ich fühle mich ziemlich durchleuchtet mittlerweile. Das fängt bei den Payback-Karten an und hört hinterher bei Satellitenüberwachung auf.
Ich glaube, ich fühle mich nicht als gläserner Bürger. Also es gibt zwar auch Sachen wie zum Beispiel mit dem Payback, dass dann geguckt wird, was kauft die Person, aber mir persönlich macht das jetzt nicht unbedingt viel aus.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich also total überwacht werde. Und zum Beispiel zur Verhinderung von Straftaten halte ich die Überwachung dringend für erforderlich.
Ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass manche Plätze bewacht werden, weil dann fühle ich mich auch sicherer. Dann weiß ich, dass mir da halt nichts passiert.
Also wenn ich jetzt überall eine Kamera hätte, dann habe ich umso mehr Angst, weil ich genau weiß, ich werde überall beobachtet und es kann was passieren. Es wird halt so impliziert, diese Angst, und das muss halt nicht sein.
So eine Kontenüberwachung oder Kameras an jeder Ecke oder so, das würde meine Freiheit, glaube ich, ziemlich einschränken.
Der Staat erdreistet sich immer mehr auf Kosten der Bürger, und das mit den Konten finde ich absolut nicht okay.
Es wird auch mal schwieriger, das Finanzamt zu bescheißen.
Ja, bei so vielen Straftaten, dann ist es vielleicht auch schon begründet, ne?
Diese Schritte sind einerseits notwendig, um halt Betrügereien aufzudecken, aber andererseits wiederum, denke ich, wer fuschen will, der fuscht, und wer betrügen will, der betrügt. Also das kann man nicht aufhalten.
Eine Umfrage von Jens Tönnesmann. Um den Terrorismus effektiver bekämpfen zu können, dafür sind viele bereit, persönliche Einschränkungen hinzunehmen, auf Datenschutz zu verzichten. Das war übrigens auch ein Teil der Argumentation, weshalb ab morgen ein Gesetz in Kraft tritt, das die Bankkonten eines jeden gegenüber den Steuerbehörden geradezu gläsern werden lässt.
Sie hören das Österreich 1 Mittagsjournal. Österreich und die EU, da gibt's immer mehr Skepsis seitens der Österreicher. Die Österreicher rücken immer weiter von der EU ab. Die Ansichten über Vor- und Nachteile der EU-Mitgliedschaft, die neigen sich immer mehr in Richtung Skepsis. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die österreichische Gesellschaft für Europapolitik anlässlich des 10. Jahrestages des Beitritts durchgeführt hat. Und obwohl die wirtschaftlichen Eckzahlen eigentlich ganz etwas anderes zeigen, glauben die Österreicher, dass vieles durch den EU-Beitritt einfach nur schlechter geworden ist. Christian Hunger.
Von einem Land der EU-Fans hin zu einem Land der EU-Skeptiker. So lässt sich zumindest das Meinungsbild der Österreicher über die Europäische Union in den letzten 10 Jahren beschreiben. Waren 1995 mehr als 2/3 davon überzeugt, dass die Mitgliedschaft im Club konjunkturbelebend wirkt, so sind heute ebenso viele gegenteiliger Ansicht. Auf die Frage, ob sich Österreich besser oder schlechter entwickelt hätte, wenn wir nicht der EU beigetreten wären, antwortet immerhin ein Fünftel, dass es im Alleingang besser gewesen wäre. Ähnlich skeptisch sind die Österreicher, was die Teuerungsrate betrifft. 3/4 der Befragten sind der Ansicht, dass es der EU nicht gelungen ist, die Inflation zu verringern. Tatsächlich betrug die Preissteigerungsrate innerhalb der EU in den letzten 10 Jahren magere 1,5%. Das Wirtschaftswachstum war zwar nicht berauschend, in Österreich dennoch besser als im EU-Durchschnitt. Und auch das Einkommen ist kräftig gestiegen, führt Wolfgang Duchacek, Vizegouverneur der Nationalbank, an.
Österreich hat eigentlich durch die Erweiterung erheblich gewonnen. Also der Schluss ist nicht zulässig, anhand der Fakten, so wie er in der Stimmungslage gezogen wird, dass wir, wenn wir nicht beigetreten wären, wahrscheinlich besser gefahren werden. Lassen Sie sich nicht durch die Gefühle verleiten, sondern durch die Fakten überzeugen, wäre meine Bitte.
Warum denken die Österreicher so schlecht über die EU? Gerhard Bauer, Generalsekretär der Gesellschaft für Europapolitik, glaubt, die Gründe in der österreichischen Seele zu finden.
Wir sehen uns ganz anders, als die Realität tatsächlich vorherrscht. Wir jammern gerne, wir reden gerne vieles schlecht. Das ist eine Art von Austromasochismus, dem nicht gerade wenige lustvoll huldigen, und das in aller Öffentlichkeit.
In einem Punkt stimmen Gefühl und Wirklichkeit allerdings überein, nämlich, dass die Kriminalität seit dem EU-Beitritt kräftig gestiegen ist. Tatsächlich ist die Zahl der Verbrechen und Vergehen von 486.000 im Jahr 1995 auf 643.000 im Vorjahr gestiegen. Karl Schlögl, Ex-Innenminister, macht seine Amtsnachfolger dafür verantwortlich.
Ich glaube, dass das einfach ausgemachte Gründe sind, die darin zu sehen sind, dass sehr gezielt die österreichische Exekutive, bewährtes System der österreichischen Exekutive zerschlagen worden ist, dass bewährte Strukturen verändert worden sind, dass bewährte Persönlichkeiten aus ihren Positionen gedrängt worden sind, dass es eine massive Reduktion der österreichischen Gendarmerie und Polizeibeamten gegeben hat, dass es eine deutliche Demotivierung der Beamtinnen und Beamten des Ministeriums gegeben hat.
Eine andere mögliche Erklärung: die Entwicklung hängt auch mit der Ostöffnung und dem damit verbundenen Kriminalitätstourismus zusammen.
In Rom nehmen nach wie vor Hunderttausende Abschied von Papst Johannes Paul II. Er ist ja nach wie vor im Petersdom aufgebahrt. Am Freitag wird er begraben. Heute Vormittag sind neuerlich die Kardinäle zusammengekommen. Sie wollen das Testament des Papstes lesen. Bisher waren nicht genügend Kardinäle in Rom, bis gestern nur knapp 100 von 183. Erstmals ist heuer auch Kardinal Christoph Schönborn dabei. Er ist heute früh mit dem Zug in Rom angekommen. Schönborn wird in vielen internationalen Medien und im Vatikan selbst als möglicher Kandidat für das Amt des Papstes genannt. Er gilt als papabile und so waren viele Journalisten neugierig auf die Ankunft des Wiener Kardinals aus Rom. Christian Willibald.
Kurz nach 9 Uhr früh steigt Kardinal Christoph Schönborn am Bahnhof Termini aus dem Zug und er hat kaum den Fuß auf den Bahnsteig gesetzt, schon ist er von Dutzenden Journalisten und Kamerateams umringt. Sie alle wollen von ihm wissen, was er vom Konklave erwartet, das in den Tagen nach dem Begräbnis von Papst Johannes Paul II. Beginnen wird. Auf die Frage, ob er mit so einem Empfang gerechnet habe, meint Schönborn:
Nein, hätte ich nicht. Aber es ist ein schönes Zeichen, dass der Heilige Vater so viele Menschen bewegt. Es ist ja unglaublich, wie viele Menschen nach Rom kommen. Und das ist ein schönes Zeichen.
Und hat es auch damit zu tun, dass Sie in allen Zeitungen abgebildet sind?
Kommentare.
Kein Kommentar also zu all den Spekulationen, die hier die Runde machen. Schönborn hält sich an seine Schweigepflicht, die alles betrifft, was mit der Papstwahl zusammenhängt. Er wolle sich nur der Trauer für den verstorbenen Papst widmen.
Es ist die Zeit der Trauer, es ist die Zeit der Dankbarkeit für die großen, großen Gaben, die die Kirche und die Welt durch Papst Johannes Paul II. Bekommen hat. Und ich lade alle wirklich zum Gebet und zur Dankbarkeit ein.
Im Moment will Schönborn also von Nachfolgefragen nichts wissen. In den Tagen nach dem Begräbnis wird das anders sein. Und Tatsache ist, dass Schönborn in fast allen Listen mit Nachfolgekandidaten genannt wird, die Medien hier veröffentlichen. Allerdings wird er auch immer ein großes Handicap genannt, über das Schönborn kaum hinwegkommen wird. Er gilt mit seinen 60 Jahren als zu jung.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Elke Durak im Studio. Guten Morgen. Uhr ist es. Was tun hunderte chinesischer Bauarbeiter monatelang in Dortmund? Sie zerlegen ein stillgelegtes Stahlwerk in alle Einzelteile. Das war vor 3 Jahren und damals war von der größten Industriemontage der Welt die Rede. Zehntausende dieser Einzelteile wurden nummeriert, verpackt und auf die 9000 Kilometer lange Reise nach China geschickt. Jetzt wollten ehemalige Dortmunder Stahlarbeiter wissen, was ist denn aus unserem Unternehmen geworden? Sie sind nach China gereist. Kai Bandermann.
Für einen Besuch des riesigen Shagang-Stahlwerks im Osten Chinas ist ein Bus unverzichtbar. Auf unübersichtlichen 1000 Hektar arbeiten 10.000 Stahlwerker und produzieren Draht-, Bau- und Schiffstahl. Der Dolmetscher gibt Erklärungen.
Jetzt, was wir sehen, ist unser Werkshafen.
Für einige, die im Bus sitzen, ist diese Fahrt eine Reise in die eigene Vergangenheit. Sie sind Mitarbeiter der früheren Stahlfirma Hösch. Sie mussten zusehen, wie die Chinesen mit Schweißbrennern und schwerem Gerät ihre alten Dortmunder Hütten in Zehntausende von Einzelteilen zerlegten. Wie viele hatte auch Betriebsrat Karl-Heinz Kleinhans Zweifel, ob dieses gigantische Industriepuzzle jemals wieder zusammenpassen würde. Doch was er jetzt sieht, kommt ihm bekannt vor.
Die Grundgeschichten, ja. Ich habe ja schließlich 15 Jahre daran gearbeitet. Also wenn man die Hörröfen jetzt so sieht, haben wir doch viel von der Technik geändert dabei. Also es scheint viel schlanker geworden zu sein und damit auch die Produktivität erhöht worden zu sein.
Gleißend gelb-weißes Licht, Funken sprühen, ein Hochofenabstieg. Xu Shaolin, der Dolmetscher, war schon in Dortmund bei der Demontage dabei. Jetzt erklärt er, nicht ohne Stolz, dass die Anlagen wieder funktionieren.
Da vorne ist es, diese Maschine ist aus Dortmund, aus der Westfalenhütte. Und Plattform ist, sind die Düsen, die man heiße Luft in den Ofen einblasst. Die Plattformen sind teilweise, kommen aus der Sandhütte auf.
Jetzt sehen wir mal einen Hochofenabstich und der geht dann unten in die Torpedopfannen rein und dann geht es abmarsch ins Oxygenstahlwerk. Aber das ist schon gewaltig hier.
Alfred Bethe hat viele Jahre auf der Dortmunder Westfalenhütte gearbeitet und kennt die Prozesse in- und auswendig. Jetzt schaut er genau hin. Bethe hatte gehört, dass es die Chinesen mit der Arbeitssicherheit und dem Umweltschutz nicht so genau nehmen würden wie die deutschen Stahlwerker.
Es ist alles auch eingehaust, das heißt auch dem Umweltschutz wird hier Genüge getan. Man sieht, da ist Entstaubung, das ist also alles vom Feinsten hier in China.
Weiter in die Halle. Sie ist weitläufig. Über den Köpfen der Gruppe schwebt ein schwerer Lastenkran.
Da oben steht euch drauf, oben am Kran.
Horst Bachmeier und Walter Karg haben Zeit zum Reisen. Nach mehr als 30 Jahren im Stahlwerk sind sie seit kurzem im Vorruhestand. Ihre letzte Amtshandlung, sie haben den fast 1000 chinesischen Bauarbeitern bei der Demontage der Stahlwerke geholfen. Eines der Herzstücke ist die Strenggießanlage. Die beiden Männer stehen mit ihren Fotoapparaten an der Stelle, wo die glühend heißen Stahlblöcke, die sogenannten Brammen, in gleich große Stücke geschnitten werden.
Also ein bisschen Wehmut ist dabei, wenn man das so sieht. Hätten wir alles in Hürde noch haben können. Ne? Ein bisschen Wehmut ist schon dabei.
Also hätte ich nicht geglaubt, dass sie das in dieser Zeit aufbauen würden. Ne? Ist ja doch eine gute ingenieurmäßige Leistung. Also ist bewundernswert.
Die beiden Stahlwerker sind beeindruckt. Nicht nur, dass ihre Anlage wieder funktioniert, sie ist sogar noch besser geworden.
Die haben ja eigentlich zum Teil haben die nur Komponenten verwendet. Ne? Jedenfalls so sind die Anlagen noch einem gewissen Zweck zugeführt worden und nicht verschrottet worden.
Doch was macht es für einen Sinn, 30 Jahre alte Anlagen abzubauen und beinahe um die halbe Welt zu transportieren, um sie dort wieder aufzubauen? Diese Frage hatten viele in Deutschland gestellt und hinter vorgehaltener Hand dieses Projekt technisch, aber auch wirtschaftlich für blanken Unsinn erklärt. Doch der Vizepräsident der Shagang Stahlgruppe, Huang Buming, kann darüber nur lächeln. Nicht einen einzigen Tag hat er das Projekt bereut, sagt er.
So ein riesiges Umsiedlungsprojekt ist einmalig in der Geschichte. Und wir sind stolz, das geschafft zu haben. Es gab technische, logistische und personelle Probleme. Doch mit der Unterstützung von ThyssenKrupp haben wir alle diese Probleme bewältigt. Dieses Projekt war für beide Seiten, die deutsche und die chinesische, ein Gewinn. Für Shagang hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
Nichts symbolisiert den Ehrgeiz des Stahlkonzerns, der vor 30 Jahren mit einem gebrauchten Schiffsdiesel als Energiequelle seine Produktion begann, besser als sein Wappentier. Auf einem mächtigen Steinpodest vor der Shagang Sporthalle steht ein überlebensgroßer Stier aus Stahl. Das linke Bein nach vorne gestellt, den Körper leicht nach rechts geneigt, wirkt er angriffslustig. Bei den Chinesen steht der Stier für Kraft, Ausdauer und den unbedingten Willen, noch größer, noch besser zu werden. Und das sei eine ziemlich genaue Beschreibung der wirtschaftlichen Dynamik Chinas, sagt Wolfgang Masberg, früher Rektor der Ruhr-Universität in Bochum und ein ausgewiesener China-Kenner.
Einige sind getragen von Optimismus, Zukunftsoptimismus. Das ist motivierend. Die Leute haben hier eine Identität entwickelt zu ihren Werken. Das, was bei uns leider so etwas in den Hintergrund getreten ist. Und das motiviert die Mannschaft von unten bis oben zur Führungsspitze. Und dazu kommt eben das andere, dass der Pioniergeist da ist und der Wille und auch ein gewisser Stolz als Chinese hier so etwas voranzutreiben.
Neues ausprobieren, besser werden. Die Stahlkocher aus Dortmund können bei ihrem Werksrundgang sehen, was damit konkret gemeint ist. Was in Dortmund auf 3 getrennte Werksteile über die ganze Stadt verteilt war, haben die Shagang-Ingenieure praktisch hintereinander aufgebaut, lobt Alfred Beeth. Genau dafür hatten die Stahlkocher von Hösch jahrelang gekämpft, weil sie wussten, ein solches Handicap würde ihnen eines Tages zum Verhängnis werden. 2001 wurde der Stahlstandort Dortmund dicht gemacht. 2005 lebt er in China wieder auf.
Das ist natürlich von der Logistik her phänomenal. Man walzt in einer Hitze, braucht nur noch kurz aufzuheizen und hat quasi vom Rohstahl über die Vorbramme bis zum fertigen Warmband eine Produktionslinie. Und der Hand sei
Mit Ruhrgebietsliedgut und chinesischen Speisen wird abends beim kleinen Festbankett der Stahlfirmascher Gang dieses Wiedersehen der besonderen Art gefeiert. Zwischen Mangold, Morcheln, marinierten Seegurken und Flussfisch erzählt der chinesische Stahlwerkchef Xi Guangdi über den Wiederaufbau. Das Schwierigste waren die Dokumente. Wir mussten die deutschen Dokumente richtig verstehen, um die Anlagen zu erweitern und wieder richtig in Stand zu setzen. Aber es hat geklappt und dauerte nur ein Jahr. Mit den Werken aus Dortmund wird Chagang um 6,5 Millionen Tonnen Jahresproduktion wachsen, wird weitere 3000 Menschen beschäftigen. Jobs, die hierzulande unwiderruflich verloren sind. In Branchen, an die sich die Dortmunder Stahlwerkstouristen nur noch in Liedern erinnern können.
Die Geschichte vom Export eines Unternehmens mit Niet und Nagel sozusagen nach China. Und der Beitrag war von Kai Bandermann.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Zehn Minuten vor acht, Sie hören den Deutschlandfunk. Die Vergangenheit ist nicht tot und sie ist auch in Potsdam nicht einmal vergangen. Und auch in Potsdam wird das im Moment deutlich am Beispiel eines historischen Bauwerks, das in die Stadt zurückkehren soll. Gestern wurde der Grundstein für den Wiederaufbau der Garnisonkirche gelegt. Doch ist weder klar, wie und wann das Geld dafür zusammenkommt, noch wie die Kirche dann schließlich genutzt werden soll. Und das hat auch mit ihrer Geschichte zu tun. Mit dem Handschlag von Hitler und Hindenburg am Grab preußischer Könige geriet die Garnisonkirche in eine unheilvolle Symbolik. Ein Grund, weshalb die DDR die Kirchenruine 1968 als Zeichen des preußischen Militarismus sprengen ließ. Claudia van Laak über ein Bauwerk, an dem sich bis heute in Potsdam die Geister scheiden.
Der junge Mann trägt eine schwarze Mütze mit der Aufschrift Kriegsmarine und verteilt kleine Flugblätter. Ohne Prunk, Protz und Preußen ist darauf zu lesen. Er protestiert gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche.
Das ist das falsche Symbol zur falschen Zeit. Für uns ist die Garnisonkirche zum einen ein Symbol des alten Preußen, der preußischen Militärmonarchie und zum zweiten ein Symbol der Rechten.
Ein älterer Herr steht daneben, schüttelt mit dem Kopf. Er ist ganz und gar nicht mit dem einverstanden, was der Demonstrant da eben verkündet hat.
Wenn man für preußische Geschichte ist, dann ist man nicht gleich ein Rechter. Also das lehne ich auch grundsätzlich ab.
Der Rentner stellt sich vor. Lutz Schmidt, gebürtiger Potsdamer. 1939 in der Garnisonkirche getauft. 1945, auf den Tag genau vor 60 Jahren, hat er sie brennen sehen.
Und ich kann mich noch daran erinnern, dass rechts und links die Straße gebrannt hat. Also wir mussten in der Mitte der Straße laufen, weil rechts und links die Ruine gebrannt hat. Da kann man noch erinnern. Und das ist natürlich eine Sache, die man nicht vergessen kann.
Nicht vergessen kann er auch den 23. Juni 1968. Der Tag, an dem die Garnisonkirche auf Anweisung der SED gesprengt wurde. Lutz Schmidt zeigt auf die andere Seite der breiten Straße, dort, wo jetzt die Polizisten stehen, die gleich die feierliche Grundsteinlegung vor den Gegendemonstranten absichern werden.
Ich stand hier drüben auf der anderen Seite, als die Sprengung gemacht wurde. Wir mussten natürlich dann noch ein Stück zurückgehen und das wurde auch ziemlich unter Ausschuss der Öffentlichkeit vorbereitet und dann haben wir es auf dem letzten Rückgang erfahren, dass sie gesprengt wurde. Ja.
Und weil die Garnisonkirche Teil seiner persönlichen Geschichte ist, darum ist Lutz Schmidt, so wie viele ältere Potsdamer, zur Grundsteinlegung gekommen. Stünde nicht ein bespanntes Gerüst dort, mit dem der Turm der Garnisonkirche symbolisiert werden soll, nichts würde an eines der bedeutendsten Bauwerke des preußischen Barock erinnern. An seiner Stelle steht heute ein hässlicher DDR-Plattenbau, davor ein improvisierter Altar mit zwei Kerzen.
Heute ist ein besonderer Tag für die Stadt Potsdam, für die Christen und für viele Menschen guten Willens in dieser Stadt. Miteinander beweisen sie Mut zur Zukunft. Miteinander haben sich viele Menschen sehr eingesetzt in der Vorbereitung auf das heutige Ereignis.
Wolfgang Huber ist gekommen, der Bischof der Evangelischen Landeskirche von Berlin und Brandenburg und derzeitiger Ratsvorsitzender der EKD. Von den Trillerpfeifen und Nazi-Raus-Sprechchören lässt er sich nicht beeindrucken.
Bürgerschaftliches Engagement, kirchliche Verantwortung und städtisches Selbstbewusstsein haben möglich gemacht, dass wir heute in diesem noch etwas unwirtlichen Straßenraum an zerschnittener Stelle zusammenkommen, um den Grundstein für den Wiederaufbau der Garnisonkirche zu legen.
Ja.
Das ist eine der Antworten auf die Sprengungen von Kirchen in der Zeit der DDR. Tätig werden, nicht Trillerpfeifen, sind eine Antwort darauf.
Eine erste Antwort auf die Sprengung der Garnisonkirche durch die SED war eine Spendensammlung noch vor der Wende im westfälischen Iserlohn. Mit dem Geld wurden die Glocken der Garnisonkirche nachgegossen und 1991 der Stadt Potsdam übergeben. Seitdem erklingt zur halben Stunde üb immer Treu und Redlichkeit, zur vollen Stunde lobe den Herrn, genau wie seit 1790. Die evangelische Kirche möchte aus der alten, neuen Potsdamer Garnisonkirche ein internationales Versöhnungszentrum machen. Ein Stück Geschichtsaufarbeitung steht die Soldatenkirche von Friedrich Wilhelm I. doch sinnbildlich für das preußische Militär und nicht zuletzt für den Schulterschluss von Nationalsozialisten, Nationalkonservativen und preußischem Militär. Am 21. März 1933 inszenierte die NSDAP in und vor der Garnisonkirche den Tag von Potsdam. Adolf Hitler war gerade 2 Monate an der Macht.
Der Reichskanzler, der junge Reichskanzler, Adolf Hitler, das werden die Tausende, die jetzt zusammengeballt stehen, in ihrem Leben nicht vergessen.
Sie steht vor allen Dingen für die totale Kapitulation der Eliten der Weimarer Gesellschaft gegenüber Hitler, und zwar die Selbstpreisgabe, die freiwillige Gleichschaltung und auf der anderen Seite die Herausdrängung der Gegner der Nationalsozialisten aus dieser Gesellschaft, und zwar mit Zustimmung auch dieser Eliten, in die ersten Konzentrationslager.
Sagt der Historiker Günter Morsch, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Dieses Keinsmal, das der Garnisonkirche anhaftet, lässt viele am Wiederaufbau zweifeln. Noch fehlt eine starke Bürgerbewegung wie in Dresden. Noch ist kein Geld vorhanden. Der Bau soll allein aus Spenden finanziert werden. Der erste Bauabschnitt kostet 30 Millionen Euro. Doch Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck ist überzeugt vom Gelingen des Projekts.
Wir werden diesen Bau, der von so vielen Epochen und Etappen unserer schwierigen und auch guten Geschichte Zeugnis ablegt, wiedererrichten, weil Potsdam wäre nicht Potsdam, wenn dieser Bau nicht wieder in der Stadt steht. Und deshalb danke ich allen, meine Damen und Herren, die sich genau dafür einsetzen.
Matthias Platzeck hat einen prominenten Mitstreiter. Der gebürtige Potsdamer Wolfgang Job ist zur Grundsteinlegung der Garnisonkirche gekommen und hat dafür auf die Beerdigung von Fürst Renier verzichtet. Der Modedesigner ist nach der Wende nach Potsdam zurückgekehrt und hat schon viel für die Sanierung seiner Heimatstadt getan.
Mit jedem Stein, der das Herz Potsdams wieder aufbaut, fällt mir einer vom Herzen. Denn ich habe ja den größten Teil meines Lebens damit zugebracht, um diese Stadt zu bangen. Das darf man nicht vergessen, das tat ich wirklich. Ich unterstütze jeglichen Wiederaufbau dieser Stadt, denn wir haben leider architektonisch keine Alternativen in unserer Zeit.
Wolfgang Job will spenden. Wie viel, sagt er nicht. Die evangelische Kirche hat Zeit. Erst in 12 Jahren, zum 500. Jahrestag der Reformation in Deutschland, soll die neue, alte Garnisonkirche eröffnet werden.
Die Garnisonkirche in Potsdam soll wieder aufgebaut werden. Gestern wurde der Grundstein gelegt, und das war eine Reportage von Claudia van Lack. 8:20, 8:09, Sie hören den Deutschlandfunk. Berufswelt und Familienleben, die sollten eigentlich nicht auf zwei verschiedenen Planeten stattfinden. Angesichts sinkender Geburtenraten wird aber nun auch in der Politik wieder stärker darüber nachgedacht, wie man zwei manchmal unvereinbar scheinende Lebensbereiche doch miteinander versöhnen könnte. Den Worten folgen oft nur spärlich Taten und in der Pflicht befinden sich ja auch die Unternehmen selbst. Wir wollen heute ein positives Beispiel für eine familienfreundliche Unternehmenspolitik präsentieren. Der Tübinger Textilhersteller Rösch ist dafür schon mehrfach ausgezeichnet worden. Gerhard Rösch ist der Inhaber dieses Betriebes mit 400 Mitarbeitern. Herr Rösch, was haben Sie denn zum Beispiel Eltern oder alleinerziehenden Angestellten zu bieten in Ihrer Unternehmenskultur?
Also wir haben vor allem den Eltern zu bieten, dass wir verschiedene Arbeitszeitmodelle anbieten, dass wir darauf eingehen, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin familiäre Pflichten hat, die Familie zu versorgen, Kinder zu versorgen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Sosai, Japan 171-0021, Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 4-19-18. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 290. Die Besitzerin eines Kaffeegeschäfts, zu dem auch ein Café gehört, hat etwas über ihre Arbeit und die ihrer Mutter und ihres Vaters erzählt und darüber, was sie erlebt hat. Den Familienbetrieb gibt es seit 1914, aber sie ist erst 1922 geboren. Ihre Eltern haben 1918 geheiratet. Da hatte ihre Mutter das Kaffeegeschäft schon seit 4 Jahren. Sie hatte das als Feinkostgeschäft gegründet. Ihr Vater war Jude. Er kam aus Russland. Er konnte Französisch und ist als Student aus Paris nach Deutschland gekommen. Er hat erst in Deutschland Deutsch gelernt. Wegen der russischen Revolution konnte er nicht nach Russland zurückkehren. Sie hatten eine 4-Zimmer-Wohnung, zu der 2 Dachzimmer gehörten. Eins der Dachzimmer hatte die Köchin und das andere das Hausmädchen. Sie hatte 2 Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Das waren Zwillinge. Sie waren 3 Jahre älter. Ihre Schwester ist 1961 gestorben. Ihr Bruder ist Künstler geworden. Zu Hause hatten sie immer viele Gäste, vor allem Russen. Ihre Mutter war evangelisch und ihr Vater ist vor der Hochzeit evangelisch geworden, denn sonst hätten sie nur standesamtlich heiraten können und nicht in der Kirche. Als 1933 die Herrschaft der Nazis begann, begann für die Familie eine schwierige Zeit. Sie ging zu einer evangelischen Märchenschule, aber sie konnte nun nicht mehr aufs Gymnasium wechseln. In der Schule waren aber auch nach 1933 alle Mitschüler und auch die Lehrer immer nett zu ihr. Das Geschäft wurde von den Nazis boykottiert, weil ihr Vater für die Nazis Jude war, obwohl er Christ geworden war. Aber sie haben sehr viele Kunden als Freunde erlebt und sich im Freundeskreis ziemlich sicher gefühlt. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 wurden viele Geschäfte, die Juden gehörten, zerstört und am nächsten Morgen glitzerten Glassplitter und Scherben der kaputten Schaufensterscheiben auf der Straße wie Kristall. Das war die sogenannte Kristallnacht und danach wurden viele Juden verhaftet, auch ihr Vater. Nach einem Gesetz vom 15. September 1935 konnte man sich von seinem jüdischen Ehepartner trennen. Das hat ihre Mutter um ihrer aller Willen getan. Die Ehe wurde für ungültig erklärt, sie konnte das Geschäft behalten und ihr Vater konnte alleine nach Amerika auswandern. Als er verhaftet wurde, hatte er schon einen Ausreiseantrag gestellt. Als die Antwort vom amerikanischen Konsulat kam, dass er in die USA einwandern konnte, hat ihre Mutter dafür gesorgt, dass er freigelassen wurde und auswandern konnte. Ihre Mutter hat dann keine Schwierigkeiten mehr gehabt, aber sie und ihre 2 Geschwister waren wegen ihres Vaters für die Nazis Halbjuden. Als die Kinder mal alle drei zur Polizei mussten und vernommen wurden, hat ihnen eine Nachbarin geholfen. Sie hat ihre Vorladung zerrissen und sie zu ihrer Mutter hinausgebracht, die mehr als eine Stunde draußen auf sie gewartet hatte. Mit 14 Jahren hat sie die Schule verlassen, aber sie durfte keine Lehre anfangen, auch nicht bei ihrer Mutter. Sie durfte auch nicht zu einer Privatschule gehen und durfte sich noch nicht einmal in ein Café setzen und sich eine Tasse Kaffee bestellen. Nach dem schlimmen Bombenangriff vom 24. März 1944 hat ein Bekannter von ihnen sie in einer Kleinstadt 70 Kilometer östlich von Frankfurt am Main aufgenommen. Da haben sie dann zu viert ein Zimmer in einem Hotel bekommen. Ihre Mutter hatte da eine Verteilerstelle für kochfertige Suppen und dann kamen die Amerikaner. Da wurde aber auch noch geschossen und auch am letzten Tag gab es noch Tote. Ihre Mutter war aber sehr geschäftstüchtig und hat gleich wieder ein Geschäft aufgemacht. Sie hat Obst und Gemüse verkauft und bald auch wieder Kaffee. Ihr Vater ist aus den USA zurückgekehrt und hat wieder Kaffee geröstet und 1955 sind sie nach Frankfurt zurückgekehrt. Da haben sie wieder angefangen, Kaffee nicht nur zu verkaufen, sondern auch auszuschenken. Obwohl sie schon 82 ist, geht sie immer noch jeden Tag ins Geschäft. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 290. Danke.